bei «Apropos Fußballwahnsinn». Es ist Spätsommer, die wichtigste und aufregendste Zeit für Leute, die im Fußballbusiness arbeiten. Im Transferfenster, so der offizielle Name, können Schüttler ihre Abgaben wechseln. Die Summen, die dort dabei geboten und gezahlt werden, sind in den letzten Jahren explodiert. Fußballtransfers sind kein Millionenbusiness mehr, sondern eins, wo Milliarden umgesetzt werden. Woher kommt all das Geld? Was hat das für Folgen für den Fußball? In Europa und in der Schweiz, wo die Clubs nicht im Ansatz so viel Mittel haben? Das ist heute unser Thema bei «Apropos» im täglichen Podcast vom Tagesanzeiger der Berner und der Basler Zeitung. Zu Gast bei mir im Studio ist Thomas Schiffle, regelmäßiges Mitglied von unserem Fußballpodcast «Dritte Halbzeit». Ich heiße Philipp Loser. Hallo Thomas.
Hallo Philipp, danke für die Einladung.
Sehr gerne. Thomas, vor einer Woche bist du im Fußball gewesen, logisch, aber nicht so wie normal in einem grossen Schweizer Stadion, im Letzigrund oder im Joggeli. Wo bist du gewesen?
Ich musste einen schwarzen Flecken oder einen weißen Flecken tilgen. Ich war in der Steinkluppe. Das ist ein Fußballplatz in der Stadt Zürich, also mitten in der Stadt Zürich. Wer sich ein bisschen auskennt, das ist am FC Unterstrasse der Platz. Der liegt grösser um Milchbuck. Das ist neben dem Irchel. Und dort war ein Göppspiel. FC Unterstrasse, zweite Liga, gegen den FC Klingnau, zweite Liga interregional.
Wie war es?
Wunderbar. Wirklich wunderbar. So, das ist das, was mich so fasziniert hat zum Gas. Es war Fußball auf dem Land, zumindest in der Stadt. Und es war der gleiche Wettbewerb an dem Wochenende. FCZ shootet hat und Basel und IB und all die anderen.
Fußballromantik. Wir reden heute über Geld im Fußball. Verdient man in der Zweitliga interregional, Geld?
Ja, verdient man. Es gibt Clubs, die zahlen. Und noch erstaunlich eigentlich, also so ein Zweit- oder Drittligist gibt es schon wieder im Grossraum Zürich, wo 1500 Franken zahlen im Monat in einem Spiel, plus noch dazu etwas. Der FC Unterstrasse ist da anders. Das ist jetzt wirklich ein absolut klassischer Amateurverein. Dem musst du als Spieler sogar noch Beitrag zahlen.
Ab welcher Stufe würdest du sagen, spielt Geld im Schweizer Fußball eine Rolle?
Ja, im Prinzip eigentlich ab der Challenge League. Wobei auch dort werden natürlich dann nicht die grossen Gehälter gezahlt, ausser man ist gerade mit GC, oder FCZ oder Sion in der Challenge League, wo dann etwa mehr oder weniger die gleichen Löhne gezahlt worden sind nach dem Abstieg wie in der Super League. Also Challenge League verdient man Geld, das ist nicht das Grosse, wo man dann kann vorleben vom Fußball, das ist dann eigentlich in der Super League.
Aber zahlt dort eben schon unterhalb, wie du vorhin gesagt hast.
Ja, natürlich.
Am gleichen Wochenende, du beim FC Unterstrasse, wie man es zürcherisch sagt, zugeschaut hast, hast du ja die Premiere von Granit Xhaka, seinem neuen Abendsort, verfolgt.
Yeah, makes me very, very proud to be the captain of this football club, but as well of the team. Makes me very proud and hopefully I can show as well my leadership on the pitch, off the pitch, and just to try to help all the people, all the teammates in a training ground, but as well in a football club.
Für alle, die das nicht mitbekommen haben, wo spielt der Xhaka jetzt?
Der Xhaka ist nach zwei Jahren bei Bayer Leverkusen ist noch zurück auf England in die Premier League, weil er das nochmal unbedingt hat wollen erleben nach seinen sieben Jahren bei Arsenal. Und jetzt ist er beim Sunderland AFC, das ist ein Club aus dem Nordosten von England. Selbstverständlich ein Traditionsklub, oder? Weil in England jeder, der mal 1815 schon gegen den Böllen ging, hat, ist ein Traditionsklub. Und das ist in unmittelbarer Nachbarschaft von Newcastle, wo der Fabian Schär, bestens bekannter Ex-Nationalspieler von der Schweiz, daheim ist.
Wie ist der Verlauf vom Xhaka?
Es war auf den ersten Blick ein unspektakulärer Match von ihm. Er hatte eine Passquote, die 20% unter der Passquote war, die er einmal in Leverkusen hatte. Er hatte auch halb so viele Böllen gehabt. Aber was er einfach gemacht hat, er hat die Mannschaft organisiert und er hat die Räume vor der Abwehr, wie man das so sagt, geschlossen. Also er war einfach dort extrem präsent gewesen. Sie haben deutlich weniger Ballbesitz als Sunderland. Aber der Xhaka ist halt einfach, du hast gemerkt, er ist der Chef.
Du sagst, in der zweiten Liga Interregional in der Schweiz kann man so 1500 Franken im Monat verdienen. Was verdient der Xhaka in Sunderland?
Also im Jahr, man sagt 10 Millionen.
Das gibt in der Woche?
Das gibt in der Woche knapp 200'000 Franken.
Wahnsinn. Ich würde gerne kurz bei Sunderland bleiben. Das ist ein Club, wo vielleicht gewisse Leute schon gesehen haben, weil sie die Dokumentation geschaut haben. Sunderland Till I Die, wo es darum gegangen ist, dass der Club absteigt und dann nochmal absteigt. Jetzt ist er wieder aufgestiegen. Und ist in der Premier League und ist auf grosser Einkaufstour. Sie haben nicht nur den Xhaka geholt. Wer haben sie alles geholt und wie viel haben sie ausgegeben?
Also sie haben eigentlich Spieler geholt, die mehr oder weniger unbekannte Namen haben für uns. Also es lohnt sich jetzt nicht, dass ich da die Namen aufzähle. Das sind 12 insgesamt mit dem Xhaka. Und sie haben für das, für die 12 Spieler, haben sie ungefähr 144 Millionen Franken ausgegeben. Und du musst sagen, zum Vergleich, die gesamte Super League, damit wir eine Dimension haben, hat 16 Millionen ausgegeben.
Woher haben die all das Geld?
Ah, das ist relativ simpel. Sunderland hat bisher in der Championship so rund 40 Millionen vom Fernsehen bekommen, was ein Wahnsinnsbetrag eigentlich ist für eine zweite Liga. Und jetzt hast du automatisch mal garantiert in der Premier League vom Fernsehen 120 Millionen Franken. Mm. Das ist einmal das eine. Du hast natürlich dann höhere Billetpreise, du hast höhere Sponsoreneinnahmen und du darfst nicht vergessen, die englischen Clubs, das sind alles Multimillionäre als Besitzer oder Multimilliardäre. Also ich habe das einmal ausgerechnet, die 19 von 20 Besitzer von der Premier League Club vereinen das Vermögen von etwa 127 Milliarden Franken. Und dort ist noch einer nicht dabei. Das ist der aus Saudi-Arabien, wo Newcastle gehört, der Public Investment Fund vom allseits beliebten Mohammed bin Salman. Und der Public Investment Fund verwaltet um die 750 Milliarden Franken. Mm. Die könnten sich alles erlauben, sie müssen einfach finanzielle Vorschriften einhalten. Also sie dürfen nicht so und so viel Prozent mehr ausgeben für Löhne, als die Vorschriften sind.
Von den 5 grossen Ligen in Europa, die italienische, die spanische, die französische, die deutsche, ist die englische schon die extremste, oder?
Ja, natürlich. Die haben milliardenmässig mehr Umsatz als die anderen. Die haben so und so viel mehr vom Fernsehen. Also sie machen natürlich das grosse Geld mit dem Fernsehen. Allein der Saison 2024-25 sind an die 20 Clubs in der Premier League sind 3,03 Milliarden Franken Prämien ausgeschüttet worden.
Eine Wahnsinnssumme. Und das wird jetzt unter die Leute gebracht, unter die Spieler und unter die Spielberater. Ich würde jetzt gerne einen kleinen Theorieblock einschalten. Wie gesagt, wir sind im Sportsommer, wo das Transferfenster offen ist. Jetzt ganz banal gefragt, wie funktioniert das genau mit den Transfers?
Jeder Spieler hat seinen Berater, jeder Club hat seine Scout, hat seine Analyse-Tools, wie das heisst, die Datenbanken, wo Spieler quasi wie erforscht werden, was haben sie für Laufdaten, wie viel Sprint machen sie in einem Match und so weiter und so fort. Und die Clubs erstellen sogenannte Profile von Spielern. Was brauchen wir für die Position des defensiven Mittelfeldspielers? Was brauchen wir für den rechten Aussenverteidiger? Dann wird der Markt abgesucht. Auf dem Niveau ist es jetzt nicht zwingend so, dass ein Berater den Club anruft und sagt, du, ich habe dann da noch einen Spieler, wäre er interessiert, das passiert auf den tieferen Stufen. Aber das ist ein anderer Weg, der dort gegangen wird. Also man sucht sich ganz gezielt Spieler aus. Also jetzt beispielsweise Liverpool, wo in England letztes Jahr Meister geworden ist. Die wissen, wir müssen verjüngen, wir müssen Tempo reinbringen und wir wollen noch Kreativität haben. Also dann kommt man auf den Florian Wirtz von Leverkusen und ist halt dann auch bereit dafür, für so einen 109 Millionen Franken zu zahlen. Plus, das hat sich eingebürgert, sogenannte Bonuszahlungen. Also, wenn Liverpool das und das erreicht, der Spieler das und das erreicht, gibt es einen Nachschlag. Oder? Und das wird fixiert. Wie viel das ist, das ist maximal 16 Millionen beim Wirtz. Und dann sucht man noch einen Mittelstürmer und dann sucht man noch einen rechten und linken Verteidiger. Und so geht man vor.
Hat die Spieler selber auch etwas zu sagen?
Ja, selbstverständlich haben sie etwas zu sagen. Also, es ist ja niemand gezwungen, zu Liverpool zu gehen. Weil jetzt Liverpool kommt und der Trainer eine schöne Glatze hat. Also, du kannst ja immer noch Nein sagen. Aber es ist ja klar, wenn ein Club von dem Status kommt, mit dieser Finanzkraft kommt, dann bist du also blöd und Nein sagst. Weil 2,50 Franken verdienst du auch dort.
In dem Fall ist das klar beim Wirt, wo so viel Geld drin ist. Es gibt aber auch andere Wechsel, die vielleicht nicht so attraktiv sind. Was ist, wenn ein Spieler wirklich nicht wechseln will, zum Beispiel?
Ja, dann muss er nicht. Wenn jetzt einer bei Southampton ist und er ist glücklich dort und hat noch einen Vertrag für 3 Jahre, er muss ja nicht weg. Ausser, ich meine, klar, kann dann auch gemobbt werden, alles zusammen. Man findet als Club auch immer ein Mittel, um einen Spieler loszuwerden. Ist nicht ganz so einfach, weil dann das Recht liegt dann auf der Seite des Spielers. Der Club muss ihn einfach weiterzahlen, weiter beschäftigen, weil er ein Recht auf Arbeit hat, den Spieler. Aber wenn du nicht weg willst, dann sagst du einfach Nein. Aber eben, nochmal, wenn dann ein Club kommt wie Sunderland, du hast dann halt schon auch einen riesen Markt an Spielern, die in die Premier League gehen. Das ist einfach die attraktivste Liga. Hat so eine Anziehungskraft, hat so eine weltweite Ausstrahlung. Also, wer kann in die Premier League, der geht.
In den Meldungen über so Transfers heisst es immer wieder, der Spieler so, so und so sei ablösefrei gewesen. Was bedeutet das eigentlich genau?
Das ist eigentlich der schönste Zustand für einen Spieler, ablösefrei sein, weil er verlangt nur das Handgeld.
Das heisst, der Club, der ihn will, muss nicht dem anderen Club etwas zahlen, oder wie?
Nein, das ist ablösefrei. Heisst, der Club kommt den Spieler in dem Sinn gratis über von einem anderen Club. Aber es hat sich eingebürgert, dass man den Spieler dann dafür ein Handgeld gibt. Also, er liegt ja dann Geld brach, quasi, weil du keine Ablösesumme musst zahlen. Also, jetzt als ein Beispiel, jetzt nicht aus England, aber von Bayern München. Der Alfonso Davies, der war am Vertragsende. Der hätte können weg. Er hätte aber unbedingt bleiben. Bayern hätte ihn unbedingt behalten. Was hat man dann gemacht? Am Schluss, statt dass man viel Geld ausgegeben hat für einen neuen Linksverteidiger, hat man halt dem Linksverteidiger, den man hatte, noch ein Handgeld gegeben von 20 Millionen. Nachdem man schon einen Lohn bekommen hat, jetzt neu von 20 Millionen. Also das sind Summen im Umlauf, wo man sagen muss, ja, ist ja gut.
Dort verdient der Spieler vor allem bei so einem gängigen Transfer. Wer verdient sonst noch alles?
Ja, natürlich der Berater. Aber die haben so 7-10% vom Lohn und dann haben sie einen Anteil von der Transfersumme. Man kann jetzt davon ausgehen, der Schack hat 20 Millionen gekostet, dass der Berater dort sicher gegen 2 Millionen wird abkassieren.
Okay. Über Sandland haben wir schon geschwätzt. Du hast vorhin noch Liverpool ins Spiel gebracht. Du bist ein Kenner von der Premier League. Wer hat denn diesen Sommer am meisten eingekauft?
Das ist Liverpool. Das ist eigentlich sehr erstaunlich, dass die so gross einkaufen. Vor einem Jahr, nachdem der Jürgen Klopp zurückgetreten ist und der Arne Slot kam, hat man eigentlich gar nichts gemacht, außer einen Spieler geholt für einen italienischen Veteran für ganz wenig Geld. Also ganz wenig Geld, immer für Premier League-Verhältnisse, etwa 14 Millionen. Und man ist Meister geworden und jetzt haben sie das Gefühl gehabt, der Sommer, wir brauchen einen Umbruch. Und jetzt haben sie bis jetzt über 300 Millionen ausgegeben für 5 Spieler. Alles 18- bis 24-Jährige. Und sie wollen unbedingt noch einen mehr. Das ist der Alexander Isak von Newcastle, der dann seine Macht ausspielt. Der will unbedingt gehen und streikt. Also der hat sich mit verschiedenen Gründen hat er sich abgemeldet für die Fernost und von Newcastle, was gemacht haben, den Sommer. Und hat einfach trainiert, einfach nicht mehr. Oder er streikt wirklich nichts anderes. Und der Punkt ist am Schluss, es geht einfach ums Geld. Liverpool bietet umgerechnet 130 Millionen Franken und Castle will 165 Millionen Franken. Und jetzt hat man noch ein paar Tage Zeit, bis am 1. September, jetzt Abend am 7. oder 8., bis man einen Kompromiss findet. Also man kann schon ausrechnen, wir machen jetzt den gut schweizerischen Kompromiss, dass dann der 150 Millionen kostet am Schluss, dann sind das 450 Millionen Franken, die Liverpool würde ausgeben haben für das Transferfenster.
Wahnsinn. Ich habe mal nachgeschaut, wie hoch der Durchschnittslohn von einem Fußballer in der Premier League ist. Das ist etwa 80'000 Pfund in der Woche. Das Durchschnittsgehalt auf der Insel ist 800 Pfund in der Woche, das ist 100 Mal weniger. Jetzt die entscheidende Frage, warum macht das die Faszination nicht kleiner?
Es ist eigentlich absurd. Viele beziehen ihre Identifikation über den Fußball, also Fans. Oder? Für sie ist ihren Club ist das eigentlich ein Lebensinhalt. Das ist halt auch so. Und sie wissen, je teurer das ein Spieler ist, desto grösser ist die Chance, dass mein Club Erfolg hat. Oder? Also wir können das Beispiel Newcastle nehmen, wo der Public Investment Fund eingestiegen ist, oder? Mit dem hochdubiosen Mohammed bin Salman. Klar hat es Protest gegeben, aber viele, viele haben gejubelt. Die sind fast, also erstens haben sie mal unbeliebte Vorgängerbesitzer losgehabt. Aber vor allem haben sie dann angefangen zu träumen. Ja, jetzt haben wir Geld, jetzt können wir den Haaland holen, jetzt können wir den Mbappé holen und so weiter und so fort. Oder das ist für sie entscheidend. Das ist nicht ein Neid rum. Sondern nochmal, sie beziehen einfach die Hoffnung, je teurer das ein Spieler ist, desto mehr Chancen hat ihren Club auf Erfolg.
Und die sogenannte Fußballromantik soll nicht unter dem leiden?
Nein. Nein, ganz einfach.
Wenn man jetzt einen Vergleich zur Schweiz zieht, du hast vorhin gesagt, im Transferfenster sind 16 Millionen umgesetzt worden, also ein Klacks quasi. Kannst du uns noch andere Vergleichszahlen geben? Wie viel Geld ist bei uns rum, gerade im Vergleich mit den Top-Ligen?
Der Vertrag in der Schweizer Liga vom Fernsehen, der ist 30 Millionen Franken wert im Jahr. Das ist 4 Jahre abgeschlossen, das sind 120 Millionen. Und du hast jetzt vorhin gesagt, eine Mannschaft in der Premier League hat für eine Saison schon mal Minimum 120 Millionen Franken garantiert. Du hast in der Premier League einen Umsatz gehabt letztes Jahr, der letzte Saison von 7,1 Milliarden. In der Schweiz hast du einen 20. Der Erling Haaland als bestzahlter Spieler bei Manchester City oder überhaupt in der Premier League hat einen Wochenlohn von 600'000 Franken. Das heisst, der Haaland muss 2,5 Wochen arbeiten, dann hat er den Lohn vom bestzahlten Spieler in der Super League, vom Xherdan Shaqiri. Also das sind so die Verhältnisse.
Kannst du mir denn sagen, wie viel ein Schweizer Fußballer im Schnitt verdient?
Weil du hast einen riesen Unterschied. Du hast auf der einen Seite einen FC Winterthur, einen FC Thun und auf der anderen Seite hast du Basel und IB. Winterthur hat eine Lohnsumme von etwa 5,5 Millionen Franken für alle Spieler und Trainer. Und die Grossen, die sind bei 30 Millionen. 35 Millionen. Natürlich dort sind es dann auch mit den weiteren Angestellten. Jetzt kann man ausrechnen, wie viel das macht, wenn es durch Winterthur nehmen wir jetzt mal 5,5 Millionen. Das ist dann aber alles mit Sozialleistungen, mit Prämien. Also wenn dort ein Spieler 7'000-8'000 hat, sage ich jetzt einmal, also ich habe jetzt wirklich nicht empirisch untersucht, dann ist dann das schon gut. Und bei Basel sind es dann halt 30'000-40'000.
Das heisst, wenn man bei Winterthur shootet, professionell, dann muss man nach dem Karriereende dringend noch einen Job haben.
Ist angeraten, ja.
Du hast gesagt, Shaqiri verdient den meisten, das ist etwa 1 Million im Jahr, oder?
Ja, es sind so Schätzungen, gehen es um die 1,5 Millionen herum. Eben das ist das, was der Haaland 2,5 Wochen arbeiten muss.
Und sieht man das auf dem Platz?
Natürlich siehst du das auf dem Platz. Es ist dann schon ein riesen Unterschied, wenn es um Athletik geht, wenn es um Intensität geht. Ich meine, du kannst eine Mannschaft schauen. Bei Bournemouth letzte Woche ein Eröffnungsspiel gemacht gegen Liverpool. Da stehen ganz viele Spieler auf dem Platz, die sagen dir nichts. Aber die haben eine Qualität. Das ist enorm, oder? Da kommt einer, ein Antoine Semenyo, dorthin. Wenn du jetzt sagen würdest, auf der Straße fragen, wer ist das? Ich würde jetzt ihn verwechseln mit Castor Semenya. Aber das ist ein unglaublicher Bulle, oder? Und die haben einfach Qualität. Und das Geld ist halt einfach so, Geld generiert Qualität.
Und ist denn der Unterschied von der Qualität auf dem Platz in einem ähnlichen Verhältnis wie der Unterschied zwischen den Mitteln, die sie haben?
Ja. Ja.
Okay. Du tust ja recht grosse Zeit im Fußball überblicken. Wie hat der Einfluss vom Geld das Spiel verändert?
Ja, ich meine, die Spieler sind immer besser ausgebildet, die Spieler sind besser betreut. Wenn du Fotos anschaust, sage ich jetzt mal vor 20, 25 Jahren, dann sind das nur, jetzt übertrieben gesagt, Speisen gewesen, die Spieler. Wenn du die heute siehst, wenn sie das Leibli abziehen, das sind alles riesen Athleten. Oder? Also die meisten sind Riesenathleten. Das hat natürlich eine enorme athletische Entwicklung gebracht, wenn du jetzt ein Match anschaust vor 20, 25 Jahren und mit jetzt vergleichst. Das ist ein anderer Fußball, jetzt übertrieben gesagt. Und das hat auch, natürlich kannst du jetzt sagen, der Ronaldo schiesst nicht plötzlich mehr Goal, weil er jetzt 500 Millionen verdient in 2 Jahren. Irgendwann macht das Geld den Spieler auch nicht mehr besser. Aber das Geld ist ein Ausdruck von Qualität.
Hat es auch einen negativen Einfluss, dass es so viel Geld rum ist?
Ja, natürlich, wie überall. Dass halt einfach auch sehr viele Figuren im Umfeld sind, die das Geld abgraben wollen. Und das Negative ist halt, man hat den Eindruck, es gehe nur noch um Geld. Und es gehe nicht mehr um das eigentliche Spiel. Oder? Das sind sicher negative Seiten. Es gibt Korruptionen. Du siehst diese Summe mit dieser Club-WM, dieser Aufblasenen, wo es um 1 Milliard Dollar Preisgeld gegangen ist. Für etwas Belangloses. Oder? Und das Geld kann korrumpieren. Also Geld korrumpiert, das ist ja ganz normal. Und das siehst du bei einigen Sachen. Da lohnt sich die grössten Kritiker kaufen. Die Bayern München, die gesirachert hat über die Club-WM und plötzlich sind sie ruhig gewesen, weil sie gewusst haben, ja, wir verdienen etwa 50 Millionen Franken. Mm. Oder? Und wenn du gewinnst, hast du 90 Millionen Franken gehabt. Oder? Das sind Beträge, die schon dazu führen, dass wirklich viele Leute einfach sagen, aber jetzt ist gut. Also sich abwenden. Also, und ich meine, die Club-WM, das ist total an mir vorbeigegangen.
Sieht man das denn auch in der Schweiz, so Entwicklungen, dass das Geld einen gewissen korrumpierenden Einfluss hat?
Ja, natürlich, das kann man schon sagen, wenn dann der FC Sion auf St. Petersburg geht für ein Freundschaftsspiel. Klar hat der Präsident von Sion hehre Interessen oder hehre Absichten gehabt hinter dem Spiel, aber wegen 300'000 Franken geht man ja im Moment nicht auf St. Petersburg.
Um den Podcast romantisch zu beenden, würde ich gerne zurück zum FC Unterstrasse. Du hast es gar nicht gesagt, wie das Spiel geendet hat.
Ja, es hat sehr viel Dramatik gehabt. Also der Match hat angefangen, bumm, rote Karte für einen von Klingnau.
Zu Recht.
Ja, ja, es war Tätlichkeit gewesen, aber es ist
eine Tätlichkeit nach einer Minute, was hat denn der gemacht?
Ja, der hat einfach einen runtergemitzelt, aber um sich ein salopp zu sagen. Und dann war es 2-0 für Klingnau, obwohl sie in der Unterzahl waren. Und dann hat es eine rote Karte gegen Unterstrasse gegeben und dann war es plötzlich 2-2 gewesen, und dann hat es Verlängerung gegeben und dann war es plötzlich 4-2 gewesen für Unterstrasse. Und dann hat es dann nochmal einen Platzverweis gegen Klingnau und dann war es plötzlich 4-4 gewesen. Und dann ist die Penalty-Schüsse gekommen. Also es hat absolut alles geboten für 0-2-4-2-4-4 Penalty-Schüsse. Und das hat dann Unterstrasse 4-2 gewonnen.
Und das von Spielen, die nicht 100'000 Franken in der Woche bekommen?
Ja, es war absolut die beste Unterhaltung. Also natürlich darfst du es nicht vergleichen mit Liverpool gegen Bournemouth, aber das wollte man auch nicht, sondern das ist wirklich nur die pure Fußballromantik, wenn man sie erleben will.
Wenn du wählen kannst, Thomas, Steinkluppen oder St. James Park von Newcastle?
Ja, das ist eine relativ einfache Antwort, muss ich ehrlich sagen. Das ist St. James' Park in Newcastle.
Und letzter Grund an der Schützenwiese?
Auch das ist eine relativ einfache Antwort. Also nicht letzter Grund.
Danke für das Gespräch, Thomas.
Gerne geschehen, danke dir.
Das war unsere Sendung zum Fußball, Wahnsinn und dem Transferfenster. Ich habe gesprochen mit Thomas Schiffle, dem regelmäßigen Gast für die dritte Halbzeit und Fußballreporter beim Tagesanzeiger. Diese Folge von «Apropos» hat der Tobi Holz produziert. Ich heiße Philipp Loser und wir hören uns morgen wieder. Bis dann, ciao zusammen.